Ja, hallo liebe Gamers Global Leser und herzlich willkommen zur ersten Wertungskonferenz hier bei Gamers Global, die ja Teil unserer Weihnachtsaktion war. Die erste von mindestens
Zwölf,
12,
ja.
die wir in diesem Jahr machen werden. Und ich habe das betreffende Spiel, um das es heute gehen wird, schon in der Hand. Es handelt sich um Far Cry Primal. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach als erstes mal damit an. Ich habe bei der Haupttester und schildere mal so grob meine Eindrücke und sag, was ich mir als Wertung vorstellen würde. Also zunächst mal bin ein großer Fan der Reihe, hat mir immer sehr gut gefallen, weil die Open World ja ziemlich prall gefüllt ist und viel zu bieten hat, und das ist in Far Cry Primal gar nicht anders. Jetzt haben wir den neuen Ansatz mit Steinzeit und mit Keule und Pfeil und Bogen und auf Tigern reiten, anstelle mit Autos rumzufahren oder eben mit der Kalaschnikow auf die Gegner
Und
zu
Mammuts.
schießen. Und Mammuts gibt es natürlich auch noch, die darf man auch reiten. Ja, also das funktioniert wirklich sehr gut. Und sie haben es vor allem stark umgesetzt, einfach diese Brachialität der Kämpfe, wie man sich das eben so vorstellt, wenn Uga Uga mit seiner Keule auf, ja, wie nennen wir ihn, mir fällt gerade keine passende Bezeichnung ein, eins auf die Birne gibt. Das passt schon ziemlich gut. Und gerade die Begegnungen auch mit den wilden Tieren, die ist schon relativ heftig, ne? Also wenn die dann auch anfangen zu fauchen, da kann einem schon mal kurzzeitig das Herz in die Hose rutschen. Was mir besonders gut gefallen hat, muss ich sagen, ist wahrscheinlich sogar, ist die Grafik ist meines Erachtens wirklich auf der aktuellen
Die ist
Konsolengeneration
der
mit der hübscheste
Hammer.
Teil. Also zumindest in der gemäßigten Klimazone, aber auch in der Winterlandschaft. Es gibt ja wieder verschiedene Klimazonen. Sieht das doch wirklich klasse aus, auch im Animationsbereich. Alles bestens und schöne Zwischensequenzen, die allerdings nicht unbedingt die allerspannendste Story erzählen und mit der Fantasiesprache. Naja, da hätte man in Untertiteln vielleicht nicht unbedingt die Yoda-Sprache nehmen müssen. Ja, aber gameplay-technisch auf jeden Fall, ja, ein Far Cry, kann man nicht anders sagen, wo sie wirklich das Steinzeit-Szenario gut drauf übertragen haben.
Was ja nicht leicht ist.
Was
Also,
nicht einfach ist, ja.
man kann die ganzen Standards von Open World nicht so einfach bringen. Autos,
GPS,
Gangster, GPS und so weiter.
Kameras.
Und Kameras markieren per Fernglas. Und das haben sie ja schon versucht umzusetzen. Und ich weiß nicht, ohne dir jetzt in die Parade fahren zu wollen, mir kam es fast ernsthafter vor als so die letzten Far Crys, wobei ja Far Cry noch nie
Ja.
so todernst war. Das erste war vielleicht noch das Ernste von der Serie, bis dann der Story-Twist kam. Aber also trotz dieser auch völlig überzeichneten Charaktere, die man so trifft, fand ich es jetzt eher sich selbst ernstnehmend.
Das liegt aber zum einen auch daran, dass der Bösewicht irgendwie fehlt. Also dieser völlig abgedrehte Bösewicht, wie war es in Teil 3 oder in Teil 4, Pagan Min hieß er,
Genau.
der fehlt halt hier komplett. Aber ansonsten war ich auch sehr überrascht, wie ernst sich das Spiel nimmt und wie gut es das auch umsetzt. Das
Dem stimmst du auch zu. Ich habe hier deinen Test jetzt
Ja,
ausgelegt.
ernster als
Ne?
gedacht. Ernster als gedacht, genau. Nein, also man hat halt diese Rückbezüge. Hier haben wir ja auch einen Screenshot hier vom Voga. Das ist einer von den Begleitern, die man im Spiel annehmen kann. Also in dieser Szene haut er sich diesen Kletterhaken, als er ihn schwingen will, erstmal kräftig wohin. Also dahin, wo es besonders weh tut. Und nein, also diese humorvollen Elemente, die gibt es noch, aber ja, weiß ich nicht. Also, dass man sich in einer rauen, düsteren Zeit bewegt, das merkt man schon und das ist gut umgesetzt. Aber es sind die typischen Elemente da. Also auch natürlich beim Schamanen, wenn man da seine Drogenexzesse hat und sich plötzlich in der Haut eines Mammuts wiederfindet und gegen Nashörner kämpfen muss und so weiter. Da gibt es doch schon einige Sachen. Nee, das hat mir aber auch gerade wirklich gut an dem Teil gefallen. Trotzdem, wie gesagt, die Story selbst, die kann letztlich dann nicht so wirklich glänzen. Also ich hätte bei der einen oder anderen Zwischensequenz, wenn man dann die Hütte betritt, ja, da war ich doch schon häufiger als in den vorherigen Teilen dazu geneigt, dann auf den Abbrechknopf zu drücken. Hab's mir dann
Ja,
aber
also
trotzdem
du
angeguckt.
bist da noch
Unterstützen.
sehr zurückhaltend. Also ich habe noch keinen Far Cry gehabt, wo mich die Story so wenig interessiert hat. Das fängt schon spannend an, auch nicht mit so einem Superknaller wie bislang, dass gleich mal deine Freunde gefoltert und getötet werden und du da durchschleichen musst. Das fängt relativ schön an mit einer Mammutsequenz, wo du so auf der Jagd bist und dann, es ist glaube ich kein Spoiler, das zu sagen, fällt man halt irgendwo runter und dadurch wird man getrennt von seinen restlichen, wenn ja, Genossen. Aber dann ist es erstmal eine halbe Stunde oder so relativ gemächlich. Man erkundet die Welt. Du hast gesagt, es ist eigentlich fast langweilig
am Anfang. Der Teil der Höhle am Anfang, der ist langweilig. Ja. Wenn man dann erstmal in die freie Welt kommt, dann wird es doch wieder ein bisschen interessanter, weil man dann halt erkunden kann. Aber dieser dieser lineare Weg durch die Höhle, der ist super langweilig.
Ja. Wie auch immer, also es fängt eher geruhsamer an als die anderen, aber die Story, also du sagst, du warst versucht abzubrechen. Ich habe ohne Scheiß nach 2 Stunden oder 3, ich habe es 5 gespielt bislang, etwas über 5, habe ich die Story-Sachen fast nur noch weggeklickt. Also man findet da immer wieder Gefährten, kann man sich auch selbst aussuchen, wann man welchen einlädt. Die verbessern dann Fähigkeiten, indem man sie quasi ins eigene Lager holt. Und das ist alles schön und gut. Und am Anfang ist auch spannend, da schicken die einen ja, glaube ich, immer auf 1-2 so Startmissionen, bevor sie ins Lager gehen. Aber von da an habe ich jegliche Gespräche eigentlich weggeklickt. Es gibt schon auch schöne Cutscenes, so der erste Überfall aufs eigene Lager zum Beispiel. Das hört man sich schon an und sieht sich's an. Aber ansonsten, für mich ist die Spielwelt der Star dieses Spiels, aber die Story ist völlig vernachlässigbar.
Ja. Wobei ich sagen würde, das ist im Wesentlichen ja schon eine Parallele zu den bisherigen Far Cry-Teilen. Also da war die Story auch nicht toll, aber da fehlt halt, wie gesagt, einfach dieser Charakter wie Vaas oder so, der dann halt einfach ein paar witzige Szenen drin hat oder wo man dann halt unterm Leichenberg auf einmal rauskrabbelt wie in Far Cry 3, was es dann halt in Primal jetzt in der Form halt nicht gibt.
Andererseits, diesmal kann man ihm nicht vorwerfen, dass man halt während deine Freunde gerade irgendwo bei Sklaventreibern rumsitzen oder du dann die Überreste deiner Mutter zum Friedhof bringen möchtest, dass du währenddessen halt erstmal eine halbe Stunde Blümchen pflücken gehst. Ne? Sowas kann man im Spiel diesmal nicht vorwerfen. Aber ansonsten stimme ich euch mit der Story voll und ganz zu. Ich habe während der Zwischensequenzen meistens aufs Handy geguckt.
Wobei das halt auch ein Nachteil ist. Also dass solche Elemente wie Rennen, die sinnlos platziert sind, sage ich jetzt mal, oder einfach dann nicht zu der Story passen, wo irgendwelche Leute sterben, die einem irgendwie was wert sind. Das Angebot ist halt nicht so vielfältig, wie das in den vorherigen Teilen
der Fall ist. Das ist richtig, ja, aber es gibt trotzdem noch genug zu tun, oder?
Genug gibt es auf jeden Fall, aber es ist halt doch eher so ein bisschen die etwas generischere Richtung.
Bevor wir da jetzt ins Detail einsteigen, mach doch noch deinen Begrüßungsbogen zu Ende und verrat doch unseren Usern, was du als Wertung vorschlagen würdest, was du jetzt erstmal drunter geschrieben hast.
Ja, ich hätte eine 8.0 unter den Tests runtergeschrieben, wobei ich zwischen einer 7.5 und einer 8.0 geschwankt habe, weil es doch ein Stück weit hinter den Vorgängern insgesamt zurücksteht, die ja beide eine 8.5 bekommen haben, die letzten beiden Teile. Ja, eben einfach, weil es ist auch ein bisschen kürzer. Und,
du warst in 12 Stunden durch, hast du gesagt.
Ja gut, also ich war nach 12 Stunden durch, aber da hatte ich schon viel Nebenkram gemacht. Das heißt, ich hatte sämtliche Außenposten befreit und sämtliche Leuchtfeuer da entzündet, die es noch gibt. Und
Nach 5 Stunden habe ich von den insgesamt 7 Begleitern, die man finden kann, wobei die letzten beiden wohl recht spät kommen, die haben auch nur noch eine Fähigkeit oder 4 oder 5 so in Reihe geschaltete Fähigkeiten. Ach, hier sieht man es ja genau. Also ich habe, von den Hauptviechern, von den 5, habe ich 4 auch schon eingesammelt. Also bis auf die eine Jägerin noch nicht. Und da bin ich jetzt nahe dran. Also es ist nicht so umfangreich, da waren die alten, glaube ich, länger. Aber 7,5 und jetzt gerade so eine 8, weiß nicht, ist das nicht eine Bestrafung dessen, dass sie sich jetzt echt mal getraut haben, was neu zu machen, ganz neues Setting?
Sehe es recht ähnlich. Also ich würde nach den ersten 8 Stunden, ich habe wohl gerade auch erst 30% auf der Vervollständigung stehen im Hauptmenü.
Also ja gut, aber da hast du wahrscheinlich auch keine 95. Das ist das Übliche, dass man da dann...
Ja gut, ich habe es jetzt ja danach noch was weitergespielt. Mhm. Ich glaube, ich stehe so bei 50 oder so.
50, okay, nach wie vielen Stunden? Dann habe ich doch sehr viel schon. Ja.
Nach wie vielen Stunden? Also mit weiterspielen...
18
oder 18 so. Stunden doch.
18, 19.
Ha, da will er keine Acht geben unter Umständen und spielst freiwillig noch weiter.
Das ist aber auch eine Frage der Zählweise, ne? Also Christoph ist ja auch fleißig hingegangen, wie ich weiß, und hat Sammelobjekte gesammelt, ja, weil sie viele XP geben.
Ich bin auf die Story und bin erstmal auf Achievement-Hurerei. Nee, noch nicht mal unbedingt, weil es geht mir erstmal darum, ich möchte halt in diesen Skilltrees erstmal möglichst viel freischalten, damit ich dann halt anders an die Festungen oder an die Hauptmissionen rangehen kann.
Ja.
Und wenn man es dann halt nicht als Haupttester spielt, als Haupttester muss man halt ein bisschen mehr auf die Hauptstory auch immer ein bisschen mehr drängen. Und wenn ich das mal so machen kann, wie ich es wirklich rein privat spielen würde, dann würde ich erst ein bisschen auf die Skills gehen.
Okay, aber wir halten fest, der Haupttester hat eine 8 drunter geschrieben. Die habe ich hier gekonnt unkenntlich gemacht, erstmal, um die Spannung nicht zu nehmen. Und es ist die Frage, bleibt es bei der 8 oder gehen wir dann noch hoch? Oder merken wir auf einmal, oh, das ist viel zu hoch, wir müssen noch runter? Weil, wie gesagt, Benjamin hält ja auch eine 7,5, also hat durchaus drüber nachgedacht. Ich glaube, dass die Spielwelt der Star ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ist klar. Die ist einfach unheimlich schön gemacht. Wobei du in deinem Meinungskasten eine Weitsicht lobst, die der Benjamin in seinem Text, den du wahrscheinlich nicht gelesen hast, im Gegensatz zu mir, relativiert. Nämlich damit, dass man durch viele Berge halt schon getrickst hat auf Seiten der Entwickler, um halt die von dir so gelobte Weitsicht eben gar nicht so weit guckbar zu machen. Weil du hast halt, du bist auch mal auf dem Plateau oben, kannst schön weit gucken, aber da sind natürlich dann in der Regel nicht sofort Objekte, mit denen du interagierst. Weil was du nämlich auch schreibst, ist, dass bestimmte Gegenstände oder wahrscheinlich auch Tiere, das weiß ich nicht, relativ spät aufpoppen. Oder wie ist das zu verstehen
in deinem Text? Ja gut, Tiere, die nimmst du ja sowieso im Prinzip fast nur durch die Jägersicht dann wahr, wenn sie noch ein Stück weit entfernt sind oder wenn sie halt quasi dich schon von hinten angreifen. Man merkt das halt einfach bei der Architektur, die erinnert so ein bisschen an die Art und Weise, wie die Piranhas ihre Spiele bauen, also eher eine kleinere, kompaktere
Vertikale.
Welt. Ja, gar nicht so sehr die Vertikalität, sondern einfach, dass du einfach einen bestimmten Weg gehen musst oder dass du dich halt trotzdem relativ leicht verläufst, weil es relativ komplex aufgebaut ist und du so den Eindruck bekommst, die Spielwelt ist wesentlich größer. Denn ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich von der Größe her, von den Ausmaßen so die Hälfte von Far Cry 4, von der Spielwelt.
Vielleicht.
Ja gut, man ist ja auch zu Fuß unterwegs und auch wenn man auf dem Säbelzahntiger reitet, ne,
das ist man nicht so schnell.
Zeit. Ja. Also da braucht man schon wesentlich häufiger auch mal die Schnellreisefunktion, die ist dann schon ganz hilfreich. Und also das ist schön gemacht, aber da merkt man halt auch wirklich, dass man dass die Tricks sind, wenn man um die Ecke geht und dann merkt man, oh, dann poppt dann ein Felsen auf, wo du irgendwelche Ressourcen sammeln kannst. Und solche Sachen, aber doch sehr unauffällig. Also
das ich wollte gerade sagen, also mir ist es nicht so extrem aufgefallen wie dir. Ich fand auch, es gab mehrere Szenen, wo ich zum Beispiel von oben auf ein Lager runterschauen konnte und es war halt noch außerhalb meiner Bogenreichweite, ist eh meine Lieblingswaffe im Spiel. Aus nächster Distanz setze ich Kopfschüsse am Stück, wird man auch in der Stunde der Kritiker sehen können. Wo es ja schon durchaus Spiele gibt, da wären die Gegner noch gar nicht da. Also du wirst dann nur ein paar so Playmobil-Häuschen sehen, die dann auch schrecklich scheiße aussehen. Und du kannst noch nichts mit dem Lager anfangen. Aber da wird zumindest schon die Berechnung der Gegner wird schon gemacht. Und teilweise kannst du sie auch befeuern. Und du musst sogar so ein bisschen so vorhalten, ist falsch ausgedrückt, drüber halten.
Weitentfernung.
Genau,
Weitentfernung
damit der Pfeil, wenn er seine Flugkurve macht, dann doch noch ins Ziel trifft. Aber ich glaube, insgesamt braucht man da nicht drüber streiten. Die Spielwelt ist schön. Was so Physik und so weiter anbelangt, wie schätzen wir das ein? Also schön ist, es bewegt sich einiges, wenn du durchmarschierst. Schön ist, du kannst einiges in Brand setzen und es breitet sich dann teilweise auch aus. Und schön ist, es rollt durchaus auch mal was. Es gibt in Bäumen, das ist eher ein Trick aus den amerikanischen Nationalparks, glaube ich, oder aus Kanada, der da rückimportiert wurde in die Steinzeit. Also das hängen verdächtig häufig so Sammeltaschen.
Ja, so Vorratstaschen.
Also so Lederbeutel mit Zeug drin, hängen in den Baumwipfeln. Warum? Weil sonst die Tiere dran gehen, die Bären vor allem. Und die kann man halt runterschießen, wenn die dann irgendwo in einem abschüssigen Hang, dann rollen die halt auch runter. Aber so, sonstige Sachen so wahnsinnig viel kaputt machen oder so, lässt sich ja eigentlich nicht. Also die Bäume bleiben stehen zum Beispiel immer, oder vergesse ich da was?
Also ich wüsste nicht, wo Bäume jemals umgestürzt sind, aber auch wenn du zum Beispiel irgendwelche Dörfer in Brand setzt oder was, also da bleibt ja auch das meiste stehen.
Die Struktur
also
bleibt stehen, ist eine andere Textur drüber.
Stroh, ne? Das verschwindet, glaube ich, komplett, mhm, aber zumindest so Holzstämme, sonst irgendwas, das bleibt immer da. Oder auch diese gewebten Hauswände und sowas, die sind dann halt einfach schwarz, wenn das Ding abgebrannt ist.
Ja, die sind schwarz, aber sie bleiben stehen.
Und gerade bei den Missionen, da merkt man halt auch, wo sie auch da nicht unbedingt mit einem realistischen Modell arbeiten, wie sich das Feuer ausbreitet, weil die verlangen dann halt von dir, dass auch wo das Feuer eigentlich übergreifen könnte, dann trotzdem die Teile einzeln in Brand zu setzen. In der Spielwelt selbst ist es doch relativ realistisch.
Ja, also ich denke mal so beim Spielen, wenn man nicht drauf achtet, kommt es einem recht realistisch vor. Mir ist es in der SDK, vielleicht ist das ja dann auch noch zu sehen, ist mir es einmal passiert, dass ich eine Ziege hatte, die fiel auf einmal auf den Rücken und aus dem Sand, also war ein Clipping-Fehler, kamen dann die Hufe noch so raus, die Armen. Aber ansonsten habe ich da auch wenig gesehen, was mich gestört hat. Also ich glaube, die Spielwelt können wir im Großen und Ganzen als einen ganz klaren Pluspunkt darstellen. Die Story haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet. Da scheint unser Haupttester noch am positivsten eingestellt zu sein. Sie ist ja nicht blöd, aber es interessiert mich nicht.
Es ist nicht spannend.
Ich muss da einen oder sogar zwei Bösewichte killen und um das zu machen, muss ich halt diverse Sachen. Aber so richtig bewegt mich das nicht. Ich hatte am Anfang gedacht, das ist so ein bisschen am Anfang war das Feuer oder so. Dieser Prähistorienfilm, am Anfang war das Feuer auf Deutsch. Mir fällt der englische Titel gerade nicht ein. Wo es halt wirklich darum geht, dass jemand das Feuer zurückbringt. Es ist nämlich ausgegangen und der Stamm. Und so eine Reise ist es nicht. Es ist, du bist so links unten ungefähr auf einer relativ großen Karte und musst halt, glaube ich, ganz nach Osten, ganz nach Nordosten, wenn ich's richtig absehe. Stimmt das so ungefähr?
Also es sind ja zwei verfeindete Stämme und der eine sitzt im Nordosten und die anderen sitzen im Südosten.
Ja, oder Südosten, ja. Also das fand ich so ein bisschen, ja. Und ja, natürlich, dass man da Far Cry-like immer durch Lagerfeuer-Freischaltung quasi dasselbe macht wie ein Vorgänger durch irgendwelche blöden Funktürme. Ist halt so.
Wobei die Funktürme spannender waren als die Leuchtfeuer.
Das stimmt, weil bei den Funktürmen musstest du teilweise wirklich gucken, komme ich überhaupt hoch.
Das war zum Ende hin, die letzten Funktürme
war nicht
die
waren immer so ein bisschen knifflig.
Also nicht wirklich schwer, aber man musste ein bisschen suchen. Und nicht nur einfach drei Gegner am Leuchtfeuer töten und dann einen Feuerpfeil reinschießen.
Was mir hingegen wieder gut gefällt, ist, dass du ja gleich von Anfang an des Spiels die Aufgabe hast, für deine Venyas ein Dorf zu gründen, eine sichere Zuflucht. Und das fühlt sich ja durch zwei Dinge. Zum einen durch die Quest-Leute, wie man sie nennen möchte, also die Benamsten, wie hier Freund Boga. Da gibt es, wie gesagt, noch ein paar andere von 7 Stück. Und zum anderen aber auch durch Namenlose, die einfach so quasi ein Bevölkerungszähler sind, damit man Upgrades freischalten kann. Und die musst du dir ja durch solche Nebenquests verdienen. Und das finde ich an sich sehr nett. Das kennt man auch schon aus Far Cry. Kannst du vielleicht kurz erklären mit diesen orangenen Icons?
Mit den orangenen Icons? Also kommen die nicht einfach über die Zeit mit dazu und geben einfach zusätzliche Missionen im Dorf? Also ich wüsste gar nicht, durch was die genau
heißen. Nee, ich glaube, er meint die Nebenmissionen, ne?
Die Nebenmissionen im Dorf von irgendwelchen namenlosen Dorfbewohnern.
Die meine ich gar nicht, sondern wie du mehr Bevölkerung ins Dorf bekommst.
Ach so, ja, durch verschiedene Nebenmissionen einfach, wenn man, also alles Mögliche, sowohl die, die auf der Karte verzeichnet sind, als auch die, die sporadisch eben aufpoppen, wie man das eben aus den Vorgängen kennt, wo ein Symbol erscheint, die sind nur eine begrenzte Zeit verfügbar, kann man hinrennen, zum Beispiel die Wachen töten und eine Venya-Geisel eben losschneiden.
Oder auch mehrere.
Oder auch mehrere und dann werden die halt entsprechend dem Dorf als neue Bewohner hinzugefügt.
Zumindest das übrigens geht sehr gut mit Stealth, weil du so ein bisschen schreibst, naja, Stealth kannst du eigentlich vergessen, aber diese nächtlichen, oft Geiselbefreiungsmissionen, die habe ich eigentlich immer durch Stealth geschafft. Das klappt recht gut.
Ja, prinzipiell klappt das sicherlich gut. In dem Fall sind es ja auch relativ wenig Gegner. Das Problem beim Stealth ist hier, dass die Lager und die Awareness der Gegner halt einfach irgendwie ein bisschen arg seltsam ist. Also manchmal erkennen sie einen halt auch von der Seite und überhaupt nicht. Mhm. Und dann läufst und die Lager sind auch mit Jägersicht teilweise einfach schlecht zu überblicken. Und du erkennst dann nicht, wo sind dann Gegner, und kommt dann plötzlich einer um die Ecke und sieht dich und dann ist eh alles vorbei. Aber letztlich spielt es auch gar keine so große Rolle, weil die Kampfvariante sowieso die mit Abstand einfachste ist, insbesondere eben, wenn man so eine Bestie dabei hat, die man ja beliebig oft wiederbeleben kann.
Da können wir gleich noch zukommen. Also Kampf ist sicherlich in sich nochmal ein wichtiger Punkt. Aber jetzt nochmal bei diesen Nebenmissionen bleibend. Was ich halt daran ganz gut finde, ist, es geht darum, Leute ins Lager zu bekommen und andere Ressourcen, teilweise recht schwer zu bekommen, dass irgendwelche Mammutfälle
kriegst. Man kann aber auch verlieren, ne, durch diese Mission. Ich hatte ja gestern mal ein Minus 1 stehen bei so einer
Du kannst, deine eigenen Leute, wenn du die in der Spielwelt triffst, kannst sie auch abschießen und dann verlierst du einen Bewohner.
Ah, nee, okay. Die wurden getötet von Udams. Ich meine, das wäre auch so eine, so eine orange Nebenmission gewesen.
Ja, das kann sein, ja.
Kann schon sein, dass die eigentlich schon zum Dorf gehört haben und du musstest sie retten, ja. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Allerdings, mich hat ein Missionstyp richtig genervt. Es gibt ja verschiedene, du musst sie vor wilden Tieren retten, du musst einen Angriff Udam,
ja,
abwehren, und es mag noch andere geben, aber es gibt einen Missionstyp, den ich wirklich ärgerlich finde, es ist die Patrouille. Also wenn du von einer, also man läuft dann irgendwo hin, da ist ein Auftraggeber, und dann nimmst du die Quest an bei ihm und dann wird sie quasi getriggert. Dann darfst du auch nicht unendlich weit weggehen, sonst gilt sie als verloren. Und dann musst du halt, in der Regel sind es 4 Jäger, Venjas, musst du dann zu irgendeinem noch leeren Lager oder wo auch schon Leute sind, teilweise führen.
Die bleiben zwischendurch einfach mal stehen, gehen nicht weiter und solche Sachen.
Ja, aber was mich noch mehr ärgert, ist, sie bleiben nicht stehen, sondern also die rennen dann immer los und ich hinterher. Und dann laufen die in Angriffe halt rein, die dann natürlich auch verdächtig häufig kommen. So oft wirst du normalerweise nicht angegriffen von den Bösen. Und dann hast du gerade die besiegt, bist am Einsammeln vom Plunder, was ich ja schon ganz gerne machen möchte, wenn ich keine Pfeile mehr habe oder kein Hartholz, um sie neu zu craften, dann rennen die weiter. Dann möchtest du rufen, hallo ihr Idioten, bleibt mal stehen, rennst ihnen hinterher, dann legen sie sich auch noch mit einem Bären an. Also du musst im Prinzip da wirklich, also eigentlich sind sie die Anführer und du bist der Begleitschutz, der nichts zu melden. Das hat mich unendlich genervt. Wenn ich die eskortieren soll, sollen sie bitte ab und zu auf mich warten, bis ich quasi die Eskorte fortführe. Also das hat mich echt genervt. Ging euch das nicht so?
Ich mache Escort-Missionen in Spielen nur, wenn es sein muss. Und das sind freiwillige Missionen, die habe ich ausgelassen.
Okay.
Ja, aber genau aus diesem Grund, weil sowas immer Probleme macht in Spielen.
Ja, also
häufig.
Das sind ja natürlich kniffliger, aber ich fand es einfach unlogisch. Also die warten doch mal bitte nach dem Kampf, bis sie sich verarzt haben und ich wieder so weit bin.
Nee, du bist ja nur derjenige, der sie auf ihrem Weg beschützt.
Ja gut, aber ich kann sie nicht beschützen, wenn ich mir gerade noch Pfeile hinten aus der Hand ziehe. Da würden sie doch als Beschützensbedürftige
auf mich warten. Es gibt auch eben den umgekehrten Fall, den hatte ich wesentlich häufiger, dass die Idioten endlich mal weitergehen und sie es einfach nicht tun oder den Weg nicht finden. Oder es ist irgendwo noch ein Gegner, den du auf der Karte noch nicht sehen kannst, den du auch mit dem Jägersinn noch nicht wahrnehmen kannst, in der Nähe ist. Deswegen bleiben die stehen und dann musst du erstmal großräumig den Kreis ablaufen, weil zum Beispiel diese Begegnung mit den Bären. Und das ist, wie gesagt, eher ein Punkt, den ich positiv werten würde, weil sich da eben auch Tiere, die tatsächlich einfach so in der Spielwelt sind, sage ich jetzt mal, mit in dieses Ding. Also das ist nicht so
untereinander setzen,
Das
sind halt nicht nur getriggerte Gegner, Wellen, die dann kommen. Die gibt es natürlich auch.
Aber genau sowas hat mich halt da schon beschäftigt und hat halt wirklich dazu geführt, dass da von 4 2 gestorben sind, was sonst nicht passiert wäre. Also das zum Thema Mission. Ansonsten von den Hauptmissionen finde ich einige schon wirklich spannend. Also wir haben das anfängliche Höhlen durchqueren kritisiert, aber diese eine Mission, ich glaube, war das nicht sogar bei ihm hier, bei dem Woga, oder ich habe es vergessen, wo du aus der Höhle da entkommen musst, das fand ich jetzt also nicht blöd. Das war mit Woga, ja. Da muss man schon den Kletterhaken kennenlernen. Sowas hat mir schon gefallen.
Ja.
Dir nicht?
Nö, aber dann hast du im Prinzip halt schon alles gesehen, ne? Was an Missionen nachher noch kommt. Also es ist Prügeln, wer möchte natürlich auch schleichen. Mhm. Dann hast du auch mehrere dieser Fluchten, wo du dann eben irgendwo entkommen musst. Ist auch egal, ob du bemerkt wirst oder nicht. und hier und da mal den Kletterhaken einsetzen muss, aber das höchste der Gefühle ist dann, dass du dich da mal dranhängst und dann über das Dach hinweg ja, rausschwingen musst. Mhm. Also, nee, also die Vielfalt, die ist auf jeden Fall deutlich geringer, aber wie gesagt,
als bei wo?
Als es zum Beispiel bei Far Cry 4 der Fall war.
Bei Missionen
jetzt. Und dann hat auch Fahrzeugsequenzen eingebunden.
Stealth-Mission gab es.
Ja, ja, ja. Aber das liegt halt zum Teil am Szenario natürlich. Ne? Ja. Aber wie gesagt, da finde ich schon, da hätten sie ein bisschen kreativer sein können.
Auf der anderen Seite, ich erinnere mich an eines, war gar keine Mission, sondern einfach, doch, es war auch eine Mission, wo man irgendwelche so diese Oros-Steine einsammeln musste. Das sind dann so Meteoritensplitter, schätze ich mal. In so einem Kratersee, wo ich erst am Ende gemerkt habe, auch irgendwie wäre man auch von oben reingekommen über Kletterhaken, wo aber der einzige Zugang erstmal zu sein scheint, dass du da reinschwimmst. Und wenn du reinschwimmst, dann hast du eigentlich keine Chance, das Ding zu leeren, weil die Gegner sehen dich und beschießen dich dann und im Wasser kannst du selbst nicht schießen oder kämpfen. Also musst du dann, du wirst dann zurückgesetzt auf den Safe Point, musst du halt wirklich reintauchen und dann möglichst schnell an Land kommen und dann kannst du anfangen, quasi die abzuarbeiten. Und sowas finde ich einfach schön, wenn sich quasi aus dem Schauplatzdesign dann doch so eine Herausforderung stellt.
Ja gut, wenn es da mal unterschiedliche Varianten gibt, das Schöne ist mir in dem Fall, in der Mission jetzt nicht aufgefallen. Mhm. Wie gesagt, du hast per se natürlich die Möglichkeit eben zu schleichen, wenn du die entsprechenden Skills ausbaust. Ja, aber wie gesagt, das ist halt auch nicht ganz so spannend, nicht ganz so einfach wie in den Vorgängern mit dem Schleichen, dass es am Ende eh nur im Kampf rausläuft und die wissen, glaube ich, auch, dass der Kampf im Spiel dann letztlich doch irgendwie ein bisschen unterhaltsamer ist.
Hm. Und genau, jetzt sind wir beim Thema Kampf als nächsten wichtigen, also Story, Spielwelt, Quests, jetzt das Kampfsystem, das gefällt dir gut ausweislich deines Textes.
Das Kampfsystem funktioniert sehr gut, also auch obwohl das Setting eben oder das Szenario eben ja nur eine begrenzte Waffenvielfalt erlaubt, haben sie das ziemlich gut umgesetzt. Also sowohl der Kampf mit dem Speer, den du ja auch im Nahkampf einsetzen kannst.
Was gar nicht so leicht ist, weil du da gut timen musst.
Beim Nahkampf?
Mit dem Speer.
Was meinst du mit timen genau?
Also mit der Keule schlage ich einfach kurze oder lange Schläge um mich und treffe eigentlich immer mit dem Speer. Ja. Muss ich schon so in die Richtung halten und früh genug anfangen zu stoßen, weil sonst erwische ich ihn nicht.
Es dauert einfach länger, bis du das nächste Mal zustechen darfst. Und wenn du daneben stichst, dann hast du halt Zeit verloren und in der Zeit bist du halt ziemlich
schwer. Dann hast du festgehalten. Du kannst wie mit der Keule auch einen schweren Angriff im Speer
machen. Du kannst auch den hier machen, oder?
Du kannst da auch reinstechen. Also ob du triffst, ist eine andere Frage. Ja, ne? Also da funktioniert die Kollisionsabfrage schon richtig. Aber dann habt ihr im Zweifel zu lange festgehalten. Er macht dann einen stärkeren Stoß, wie beim stärkeren Stoß.
Das mag sein, ja. Wobei ich die wenn meistens geworfen habe, da scheinen sie mir sehr effektiv einfach zu sein.
Die machen dann auf jeden Fall mehr Schaden, definitiv, ja.
Ja, ansonsten ist es wie bei allen Spielen mit menschenähnlichen Gegnern immer auf die Omme, das ist das Beste. Also,
wobei ich gerade das Nahkampfsystem wirklich gut gelungen finde. Also die Schusswaffen fehlen nicht, finde ich. Also
ja, aber du hast ja mindestens zwei.
Du hast den Speer und den Bogen, aber ich meine jetzt so richtige Gewehre halt. Das fehlt nicht.
Richtige Gewehre.
Weil man eben halt mit der Keule eine sehr gute Nahkampfwaffe hat.
Ja, und es gibt ja auch verschiedene Keulenformen, die schaltet man dann im Waffenrad noch mit X und Y, glaube ich, um, oder je nach Konsole natürlich. Finde ich eigentlich ganz gut. Du kannst auch direkt im Waffenrad die Dinger entzünden. Dann geben sie Licht und du kannst Tiere mit einer brennenden Keule halt tatsächlich einfach vertreiben. Was bei diesen schnellen Raubtieren teilweise gar nicht so doof ist, weil wenn da 3, 4 kommen, obwohl sie für sich gar nicht so gefährlich sind, sind die doch total fies, weil du sie im Unterholz kaum siehst einfach. Und dann so ein bisschen mit dem Feuer um dich rumwedeln, das hilft. Aber ich habe ganz gerne den Bogen benutzt tatsächlich. Also damit so Präzisionskopfschüsse auf unglaubliche Entfernungen von bis zu 30 Metern. Ich meine, das sind natürlich keine Scharfschützengewehre.
Ja, und es gibt nachher einen Langbogen, ne?
Wobei das Auto-Aim schon ziemlich
stark ist. Es hilft, ja.
Das ist schon ziemlich stark. Also es ist auch bei der Keule ist es auch relativ auffällig, wie sehr das Spiel da unter die Arme.
Und das kann man nicht runterstellen, oder?
Doch, das kann man auch runterstellen.
Mhm. Dann sollte man das wahrscheinlich machen, weil man sonst so im Schluss gelangt, wie der Kollege Haupttester, das Spiel sei bei den Kämpfen zu einfach.
Das ändert sich dadurch allerdings auch nur sehr, sehr begrenzt. Mhm. Also, dass es zu einfach ist, das liegt insbesondere daran, dass das Heilsystem viel zu effektiv funktioniert, auch wenn du nicht die entsprechenden Skills freigeschaltet hast, dass du zum Beispiel im Sprint dich heilen kannst.
Das musst du per Skill erst lernen.
Ja, das sage ich ja gerade. Auch wenn du solche Skills nicht freigeschaltet hast, ist es einfach zu einfach, sich da zu heilen. Also ich meine, du triffst zwar später dann halt auch Fernkampfgegner, die dann halt auch mal irgendwas in den Rücken pfeffern oder so, während du dich gerade entfernst, aber das ist halt im Prinzip einfach ein Stück weit zu leicht und vor allem, wenn du eine Bestie hast, die lenkt die Gegner sehr, sehr effektiv von dir ab. Du kannst jederzeit hingeben, drückst einfach kurz hier ein bisschen Fleisch geben, vorausgesetzt natürlich, du hast was im Inventar, belebst das Vieh wieder.
Es dauert auch ein paar Sekunden natürlich, bis es wieder kämpft, aber das hatte ich auch. Das Gefühl, vor allem das erste Biest, das du bekommst oder das ich bekommen habe, war dieser weiße oder Grauwolf oder irgendwas. Und der hat mit zum Beispiel Leoparden einen kurzen Prozess gemacht. Also da gibt's anscheinend nicht dermaßen viele Tiere. Gut, Bären werden stärker sein, Säbelzahntiger, wahrscheinlich noch ein paar andere, aber der ist schon mal ganz gut. Also wenn du den dann hast und auch behältst und nicht wegschickst.
Ganz kurz noch zu den Kämpfen. Hattet ihr auch den Eindruck, dass das für eine 16er-Freigabe enorm brutal ist?
Ja, definitiv. Also, muss ich so offen sagen, also bei der USK scheint es nur noch drum zu gehen, Sachen durchzuwinken. Das muss ich echt mal, oder? Also, wenn das keine ab 18 hat, wahrscheinlich haben sie, ich weiß nicht, das finde ich echt erstaunlich, weil du siehst wirklich richtig brutale Sachen.
Also gerade wenn man schleicht, das ist ja das Erstaunliche. Eigentlich müsste man ja denken, ja, schleichen, vielleicht eher so noch die harmlose Variante. Nee. Aber wenn du da einen Takedown mit dem Speer machst und der sticht ihm das da durchs Kinn in den Kopf rein und solche Geschichten, das ist schon nicht ohne. Ja.
Aber das wird eher einige Spieler freuen als stören. Nochmal zu den Kämpfen. Also, weil ich fand es jetzt nicht, also ich bin, glaube ich, einmal in einem Kampf gestorben oder zweimal, lass es zweimal gewesen sein. Das ist für meine Verhältnisse wirklich wenig. Aber ich fand es jetzt auch nicht übertrieben leicht. Glaubst du, dass man durch Ausschalten von Auto-Aim und einen höheren Schwierigkeitsgrad nicht doch eine ziemliche Herausforderung haben kann in dem Spiel? Oder?
Also ich hab's ja auf schwer gestellt und ein paar Sachen ausprobiert. Also ich merke da nicht, dass es schwieriger geworden ist. Weil, wie gesagt, du kannst natürlich jetzt gezielt darauf verzichten, Skills freizuschalten, aber das macht in dem Spiel keinen Sinn. Genauso wie wenn ich aufs Beast-Feature verzichte, dann verzichte ich auf eine der wenigen echten Neuerungen, sage ich jetzt mal, in dem Spiel und einem Kernfeature. Das ergibt natürlich keinen Sinn. Also da ist die Spielbalance halt einfach nicht ganz so gut geglückt, wie das in den Vorgängern der Fall ist.
Ja, das ist ein gutes Argument, dass man das Biest dann ja eigentlich schon auch benutzen sollte.
Aber man kann ja einen Dachs mitnehmen, aber auch der ist ein bisschen sehr mächtig.
Ein Kampfdachs.
Ja, der Dachs, der macht vieles fertig.
Die Frage ist halt, also ich versuche gerade mich an meine Spielzeit zu erinnern. Es gibt später Gegner, die man nicht mit einem Kopfschuss ausschaltet, also auf menschlicher Seite, die gibt's. Die haben dann irgendeinen Helm oder so wahrscheinlich.
Gibt's verschiedene. Es gibt ein paar, die brauchst du zwei Kopftreffer für, weil sie halt eine Maske oder einen Helm in der Art tragen. Und ein paar, die haben halt so schweren Kopfschutz. Da musste, also gerade bei den Izilla-Kriegern, die sind meines Erachtens, da sind die stärksten Varianten noch ein bisschen stärker als bei den Udam. Da musst du halt schon einige Male draufkloppen, bis du den entsprechend umgebracht hast.
Was mir übrigens auch gefällt, ist eine Mischung aus allem bisher besprochen, außer den Quests. In der Spielwelt laufen halt auch einfach Udam-Jäger rum und jagen was. Und man erkennt sie auch, einfach weil sie einen anderen Körperbau haben. Das sind eher so die Neandertaler, die großgewachsenen, brutalen. Wir selbst sind mehr so, die Cro-Magnon-Menschen, klar, menschenähnlich oder die heutigen, der moderne, also Homo sapiens, nicht Cro-Magnon. Wir sind quasi schon Homo sapiens und die anderen habe ich noch nicht getroffen oder mir ist nicht aufgefallen. Und auch sonst, also du siehst immer wieder, wie irgendwelche Raubtiere andere Tiere jagen. Das finde ich schon gut gemacht. Und wie du in deinem Meinungskasten schreibst, es passt auch irgendwie besser ins Szenario, natürlich, dieses ganze Jagen als...
Natürlich.
Als,
vor 10.000
als
Jahren
in Far Cry 3.
Genau, in Far Cry 3 und 4. Warum habe ich das da gemacht?
Trotz Skill zu kriegen. Trotzdem muss man, trotzdem muss man sagen, es ist auch keine Überlebenssimulation. Also, wenn man da jetzt was erwartet, wo man wird vergiftet.
Nein, es ist ein Spiel.
Da hast du eine gelbe, grüne Wolke ein paar Sekunden vor der Nase und das war's dann. Oder du frierst auch nicht. Oder du, also wenn Yakuza 5...
Doch. Also im Norden...
Okay, da war ich dann noch nicht lange genug.
Ja, ich konnte noch nicht rein. Ich hatte noch keine warme Kleidung.
Aber du musst halt nicht dich um Essen kümmern und um Schlafen. Also ich bin tagelang ohne Schlaf rumgerannt, weil ich es nachts eigentlich auch ganz spannend fand und so. Und ja, also es ist ein Actionspiel. Es ist keine Simulation. Ja. Ja. Spaß macht es, die Karte aufzuklären. Ich hatte ein lustiges Problem in der SDK, also in der ersten Stunde. Übrigens, ich spoilere hiermit noch nicht, ob ich es privat weiterspielen würde, weil ich habe das natürlich auch für diese Wertungskonferenz und für die Bewertung, ist ja ein wichtiger Titel, weitergespielt. Das heißt, immer würde ich es privat weiterspielen. Was mich echt verwirrt hat, ist, am Anfang kriegst du eine klare Mission, machst die gut und dann läufst du ein bisschen rum und auf einmal wusste ich nicht mehr, wie geht denn eigentlich das Hauptspiel weiter. Und du musst, glaube ich, wirklich von selbst drauf kommen, dass du die nächsten dieser Gefährtenmissionen startest und irgendwo wird dir wahrscheinlich auch mal gesagt, du musst jetzt neue Leute oder hol den oder so. Aber ich habe das nicht gemacht und habe echt nach dem gelben Faden gesucht und dann siehst du neben dem Porträt relativ klein so eine gelbe Raute. Aber die ganzen Nebenmissionen, die sind viel deutlicher auf der Karte markiert. Also das hat mich so in Sachen Spielerführung...
Genau das gleiche Problem hatte ich auch.
Ach, das, dann war es nicht nur meine Blödheit, okay.
Nee, und komischerweise bekommst du auch ganz am Anfang schon diese zwei Bollwerke oder am Anfang nur eins und nachher nur das zweite Bollwerk angezeigt, irgendwie als Hauptmission. Und dann steht dabei Schwierigkeitsgrad sehr schwer und ich weiß nicht, ist das nicht eigentlich was fürs Endgame gedacht ist, also für so... den Schluss oder macht das Sinn, da schon früh hinzugehen?
Ja, wie gesagt, das kommt ja auch darauf an, in welcher Reihenfolge du die Skills freischaltest. Du kannst, je nachdem, wen du in der Lage hast, kannst du die Winterklamotten zum Beispiel relativ früh freischalten und in den Norden gehen. Wenn du die Fähigkeit vom Tensei gelernt hast, Mammuts reiten zu können, dann kommst du in das Izida-Gebiet relativ früh rein. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich das richtige Ende der Story, in Anführungszeichen, ich meine, man wird da ja eigentlich mehr oder weniger schnörkellos wieder in die Open World zurückgeleitet. Ne? Also ja, man hat halt das oberste Ziel erreicht und die Achievements freigeschaltet. Ne?
Okay, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, Benjamin, den wir noch gar nicht so richtig angesprochen haben, nämlich dieses Reiten. Und zwar nicht, dass auf dem Säbelzahntiger oder auf dem Mammut geht es wohl auch in der normalen Prärie, sondern es gibt solche, nennen wir sie mal Gestaltwandler-Mission. Man ist ja auch selbst der Beastmeister oder Bestienmeister oder irgendwie sowas. Also man versetzt sich quasi in Tiere hinein in mehreren Missionen. Das ist das erste Mal bei der Eule der Fall, was quasi unsere fliegende Aufklärungs- und später sogar Sturzkampfdrohne ist des US-Militärs. Da forschen die bestimmt dran, Hashtag Verschwörungstheorie, auch in echt bei der US-Army. Du beschreibst das Feature als weitestgehend unnütz. Da weiß ich jetzt nicht, diese weiteren Fähigkeiten der Eule, sind die nützlich? Kann man damit zum Beispiel auch Menschen angreifen oder man kann wohl Tiere damit befreien?
Ja, man kann einzelne Gegner damit ausschalten, man kann sie natürlich alle markieren, was dann beim Schleichen natürlich hilft.
Ja.
Nur letztlich ist es ganz einfach so, du bist da mit der Taube dann da am Rumschweben. Kannst ja auch Bomben später abwerfen, wenn du die entsprechenden Skills freischaltest.
Guckt immer nach oben in Zukunft.
Genau. Und
bösen Eulen.
Ja, letztens ist es aber trotzdem ganz einfach so, dass das mit der Eule auch viel länger dauert und es einfach nur nervig ist. Und es ist ein letztlich mehr oder weniger überflüssiges Element im Spiel. Also zumindest meinem Eindruck nach.
Allerdings hast du ja auch kaum auf Stealth gespielt, was ich ja schon ein bisschen gemacht habe. Darum vermute ich, könnte man die Eule, wenn man wollte, schon mehr einsetzen.
Kannst du natürlich schon, aber wie gesagt, ich habe ja auch Stealth-Skills freigeschaltet, so ist es ja nicht und da entsprechend ein bisschen mit rum experimentiert. Aber trotzdem, also das ist da viel zu aufwendig. Also da wartet man lieber fast schon ein bisschen drauf, bis man die Skills freigeschaltet hat, dass man mit dem Bogen zielend auf einen Gegner den quasi dann schon markieren kann. Weil auch mit der Eule kann es natürlich passieren, dass du in dem Lager dann vielleicht doch mal einen übersiehst und die stehen trotzdem halt in einer
blöden
Stelle
im Lager. Ne?
Dann gibt es allerdings auch noch Missionen, da bist du quasi ein Mammut, der gegen andere Großviecher kämpfen muss. Da hast du sehr geklagt, als ich dich mal überrascht hatte beim Spiel.
Genau. Das war, wie sich nachher herausstellte, nur eine Nebenmission. Also ich war nicht bei dem Schamanen in die Hütte reingegangen, sondern hatte daneben auf so einem Altar was angeklickt und dadurch ist diese Nebenmission getriggert worden.
Ja, die, also ich weiß nicht. Die Blutschale hat so.
Blutschale, ja.
Nee, aber das ist genau dasselbe, was mir auch passiert ist. Ich wollte durch die Tür reingehen und sah das X und stehst du schon
hinter vor der Tür. So stand
und ja, eine Nebenmission getriggert statt der Hauptmission.
Ja, genau. Also gut. Es ist halt auch so eine Parallelwelt mit Mammut. Ich weiß nicht, genau wie bei Teil 4 diese...
Ja, aber da war immer die Hauptmission, wo wir eben darüber gesprochen hatten, damit ja gar nicht triggert. Ne? Du schaltest damit wiederum das Missionsstartsymbol auf der Karte frei.
Und da läufst dann hin und triggerst es dort.
Erst nochmal
Naja. Anyway, also die haben uns jetzt nicht immer so überzeugt. Gibt es außer Eule und Mammut noch weitere solche Sachen, die du pflichtmäßig machen musst auch?
Ja gut, die Eule musst du ja nur einmal pflichtmäßig machen, halt im Rahmen der einen Story-Mission. Mammut musst du auch nur einmal verpflichten, wenn du ins Izila-Gebiet rein musst. Aber wie gesagt, die kannst du halt auch nicht als Begleiter mitnehmen, wie Säbelzahntiger, auf denen du ja auch reiten kannst. Und auf Bären kann man reiten.
Na, aber immerhin, es ist ein bisschen Abwechslung im tristen Jäger- und Sammler-Dasein. Dann habe ich noch eine Detailnachfrage. Du schreibst, kein Platz im Inventar. Sehr ärgerlich ist, dass wir manuell keine nicht verwendeten Fälle oder sonstigen Ressourcen einlagern oder wegwerfen dürfen. Aber du hast doch in jedem Schauplatz diese Bonuslager genannten Globallager. Was ist das denn anderes?
Da kannst du Sachen in dein Inventar umlagern. Aber also nicht umlagern. Umlagern ist ja falscher Begriff, also sonst können wir ja was einlagern. Du kannst nur was rausnehmen.
Ach, das geht nur in dein Inventar und nicht anders.
Du kannst nur was aufnehmen. Aber das ist halt einfach ein Fehler, das werden die korrigieren. Ja. Aber das kann ja nicht sein, dass ich Leopardenfälle einsammeln muss und mein Inventar jetzt
ist nicht groß genug
und ich jage extra Leoparden, sammle die Fälle ein, da sagt mir,
die Tasche ist voll.
Tasche ist voll, kein Platz im Inventar. Ne?
Also das ist wahrscheinlich einfach ein Bug, dass man bei diesen Lagern, weil das sind doch so typische Lager, wie es es auch in Fallout 4 gibt, du hast quasi an jedem... Ja, wie immer, Punkt von dir, hast du die Chance, auf das globale Inventar zuzugreifen. Das ist wahrscheinlich ein Bug. Vielleicht sollten wir das noch hinschreiben. Unter Umständen ist das ein Bug.
Ja. Nee, aber wie gesagt, hatte ich auch später im Spiel nochmal. Und dann funktioniert es auch immer wieder. Da brauchte ich Dachsfälle für den Ausbau der letzten Hütte. Oder von irgendeinem Inventarobjekt, wofür man auch Fälle braucht. Und erstmal funktioniert es nicht. Ich hatte zwischendurch aber nichts ausgebaut, also abgegradet und auch keine andere Hütte erweitert. Und beim nächsten DAX wandert es auf einmal wieder in mein Inventar. Und ich denke, Alter, was ist das denn jetzt? Ne?
Ja. Ich würde gerne noch einen letzten Punkt aus deinem Test ansprechen, bevor wir zur Wertungsfindung kommen. Falls ihr überhaupt noch zuguckt da draußen an den Empfangsbildschirmen. Wobei, das muss man vielleicht auch mal sagen, also wir türken das jetzt nicht irgendwie, da ist nichts abgesprochen. Wir diskutieren gerade über die Wertung und das dauert halt auch manchmal ein bisschen einfach. Die Jägersicht greifst du sehr an. Kurz für die Zuseher, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen, noch kein Video gesehen haben, das ist der typische Adlerblick aus Assassin's Creed 2 oder 1 oder wie auch immer.
Zum Beispiel.
Oder auch vielen, vielen anderen Spielen. Wo man halt durch Umschalten besondere Sachen markiert bekommt. Damit Dinge markiert werden können, muss natürlich die Hauptgrafik irgendwie abgedunkelt oder in den Hintergrund treten. Das wird hier durch so eine grau-braune Färbung erzielt und dann hast du halt gelbe oder rote Spuren, Duft. Ich glaube, die Duftstoffe sind rot und die Spuren und die Sammelobjekte sind gelb. Und da schreibst du im Prinzip... So schön die Grafik ist, man muss halt ständig auf diese Jägersicht umschalten und jedes Mal tut's weh, weil dann die Grafik halt nicht mehr so schön bunt ist und vielfältig, sondern die Jägersicht. Ich bestreite aber, dass man die dauernd braucht. Ich finde nämlich es gerade gut, dass sie anders als zum Beispiel auch bei Skyrim, stört mich dann doch mehr, nur sehr dezent zu highlighten in der normalen Grafik. Du hast eigentlich nur so einen kurzen... Glitzer-Effekt oder wie man das nennen möchte. Und auch erst aus der Nähe. Und bis dahin wird nämlich in der normalen Sicht dein Empfinden eben nicht zerstört durch ständiges Highlighting und hier ein Dungeon-Eingang oder eins dieser komischen Verstecke, die du einreißen musst in den Bergwänden drin. Und da ein Sammelpflanze und dort irgendwas. Was gibt's immer? Schieferfels oder sowas. Und wenn ich möchte, und ich habe das so gemacht eigentlich, dann muss ich eben nicht ständig mit der Sicht durch die Gegend rennen, sondern setze wirklich nur an ein, wenn ich sie jetzt zu brauchen glaube. Und ich finde nicht, dass das Spiel dich zwingt, ständig diese Jägersicht einzuschalten. Und insoweit finde ich das einen etwas unfairen Kritikpunkt. Man kann sie natürlich ständig, also die geht dann, muss man dazu sagen, auch nach einer halben Minute wieder aus. Da muss man sie halt neu starten.
Ich glaube am Anfang sogar nach 8 Sekunden. Ich meine, im Skilltree steht drin 8 Sekunden.
Okay, wie auch immer, also sie hat halt nur eine bestimmte Zeit, muss man sie ohne große Wartephase, kann man sie dann gleich wieder starten, aber muss sie halt nochmal starten. Auch immer mit so gedrückt halten, das macht Far Cry Primal an einigen Stellen, das nervt teilweise, dass man auch teilweise so Tutorial-Messages gedrückt halten bestätigen muss, kleines Detail. Aber ich finde nicht, dass man quasi vom Spiel angehalten wird, die ständig zu benutzen. Du hast das offensichtlich gemacht, dann muss ich sagen, ist dein Privatvergnügen, du wolltest dadurch halt taktische Vorteile haben oder nichts übersehen.
Ja gut, klar, taktische Vorteile. Also wie gesagt, die Awareness funktioniert natürlich auch bei den Tieren nur begrenzt, wie man weiß. Also die verschwinden, also daran merkst du halt diese, wann erscheinen Objekte, wann nicht. Also wenn irgendwo Wölfe sind, die siehst du quasi erst dann, wenn die schon wahrnehmen. Und genauso bei Pflanzen, da hilft die Minimap halt relativ wenig und du brauchst halt ständig Ressourcen, um etwa zum Beispiel die Hütten auszubauen. Das sind ja auch Sachen, die musst du machen, ansonsten hast du ja gar keinen Zugriff auf die Skill-Trees. Und die Skills brauchst du ja, egal ob Stealth, egal ob Jägertalente und sonst irgendwas. Und das erzeugt zusätzlich eben diesen Drang, dass du sie einsetzen musst, um besser die Ressourcen zu finden. Sie vermischen bestimmte Skills, also für Heilung oder sonst irgendwas, die vermischen so unter den Charakteren. Also die sind nicht so sauber, wie das so schön ist, Jägertalente, Pflanztalente oder sowas, die sind dann nicht so sauber unterteilt. Also das ist schon bewusst natürlich schon dieser Open-World-Zwang und der Zwang zum Ressourcen sammeln, der ist schon da. Und das ist ohne ständiges Nutzen oder häufiges Nutzen der Jägersicht halt doch schon eine ganze Ecke aufwendiger.
Ja, aber ich kann nur sagen, ich habe doch, also was brauchst du am Anfang, wenn man gerne schießt? Hartholz oder Adlerholz oder wie das heißt.
Ja gut, dafür brauchst du es nicht.
Ja, aber das erkenne ich halt und ich erkenne auch viele Pflanzen und ich erkenne auch irgendwann die Schieferfelsen. Also ich sage nur, ich finde, zum Ressourcen sammeln, zumal du ja irgendwann dann eine Fähigkeit freischaltest, wo in deiner Minimap die Ressourcen genau dargestellt werden und wenn du da dann draufläufst, dann guckst dich um, dann hast du sie, also da musst nicht mehr lange suchen.
Ja, genau ist relativ, ne? Also ich meine, da siehst du, ist es Holz, ist es dies oder jenes. Aber wenn du natürlich die genaue Form erkennen willst, dann sieht es dann halt teilweise schon wieder ein bisschen anders aus.
Also, um es zusammenzufassen, die Jägersicht ist aus meiner Sicht kein klarer Kritikpunkt, denn man kann es hardcore-mäßig weitgehend ohne spielen, was ich eher authentischer, realistischer finde. Man kann es taktischer machen und dann macht man sich halt da den Spaß kaputt. Also ich finde nicht, dass man das als echten klaren Kritikpunkt bewerten sollte. Jo. Noch was, bevor wir zur Wertung kommen?
Ich glaube, wir haben alles.
Okay. Also, 8-0 oder 7-5 oder 8-5 ist die Frage. Ich glaube, 9-0 will keiner hier am Tisch ernsthaft geben. Ich glaube, 7-5 eigentlich auch nicht, oder?
Nee, also...
Ja, ich hatte mich ja schon zwischen den beiden Noten für die 8-0 entschieden, von daher...
Genau, also du hast darüber nachgedacht, hast dich für die 8-0 entschieden. Ich habe Zweifel, ob man nicht auf die 8-5 gehen sollte. Aus im Prinzip folgenden Gründen, wobei ich auch Gegenargumente habe. Erstens, die Spielwelt ist klasse. Zweitens, es macht Spaß. Gegenargument, die Story ist todlangweilig. Aber vor allem muss man doch eines sehen. Wir versuchen immer nicht, Wertungen ewig fortzuführen und nur weil der Vorgänger eine 8,5 bekommen hat, muss nicht der jetzige Teil auch eine 8,5 kriegen. Wobei man da bei 3 auf 4 durchaus sich fragen kann, ob dieses Prinzip da gewürdigt wurde, Christoph.
Aber Moment, da haben wir auch diskutiert, da war ich auch mehr bei der 8,0.
Da warst du mehr bei der 8,0?
Ja, da haben wir auch lange drüber diskutiert und haben uns nachher auf die 8,5 geeinigt.
Okay. Aber hier muss man noch den Leuten echt zugute halten, zu versuchen, was Neues zu machen. Mit den Bestienmissionen, mit dem Dorf, das man baut, das ist neu. Und vor allem natürlich mit dem Setting. Und ich wage zu behaupten, dass jemand, der Far Cry 4 dann doch eher öde fand im Vergleich zu 3, dass der von dem Primal eher angefixt wird wieder oder sogar jemand, der noch nie in Far Cry gespielt hat, einfach weil er mit rumballern, das hat er schon genug und jetzt kriegt er mal ein wirklich anderes Szenario. Was ist deine Meinung?
Ja, also ich kann dir da im Großen und Ganzen nur zustimmen. Mir macht es sehr viel Spaß und ich finde es halt wirklich sehr gut, wie sie es geschafft haben, die ganzen Spielmechaniken, weil das ist immer noch ein ganz klares Far Cry, wie sie es geschafft haben, die in Far Cry Primal zu übertragen. Also auch hier die Kamera zum Beispiel, wo jetzt die Eule als Ersatz für da ist, um Gegner über einem Lager zu markieren, ist jetzt natürlich die Frage, wie sinnvoll ist die Eule? Aber sie haben es wirklich geschafft, das Far Cry-Prinzip toll ans Szenario anzupassen.
Aber das ist ja eigentlich fast schon ein Gegenargument, weil das unterstützt doch eher dasselbe in Grün spielmechanisch. Benjamin.
Es ist im Wesentlichen auch dasselbe in Grün. Und was alles andere als schlecht ist, aber eben aus meiner Sicht keine 8,5 wert, weil die wirklichen Neuerungen, also aus meiner Sicht, wie gesagt, die überflüssige Eule, der etwas zu geringe Schwierigkeitsgrad, aber und die etwas geringere Missionsvielfalt, die natürlich vom Szenario begünstigt ist, inklusive der Bestien, die zwar nett sind, aber sich letztlich doch eher auch als Nachteil für die Spielbalance erweisen, das macht es mir schwer, das auf eine Stufe mit Far Cry 4 und Far Cry 3 zu stellen. Mhm. Weil, wie gesagt, dass die Kämpfe trotzdem toll sind und Spaß machen, und dass die Spielwelt super ist, da brauchen wir nicht groß miteinander zu diskutieren.
Ja. Also mein Argument ist im Wesentlichen, dass es sich neu anfühlt, trotz der bekannten Elemente. Ich finde, es ist auch ernsthafter als die alten. Ich habe das Gefühl, da kannst du mir aber gerne widersprechen, du hast durch diese, das ist ja auch neu in der Form, durch die Skillwahl abhängig von den quasi wichtigen Nebenmissionen oder sind es Teil der Hauptmission letzten Endes nicht sogar eben diese Gefährten einsammeln Missionen, bestimmst du ja durchaus auch ein bisschen, wie du dich durchs Spiel bewegst und was du ausbauen kannst und was nicht. Also hast du eigentlich eine größere Freiheit als früher bei den Skills, oder?
Ich würde das nicht als größere Freiheit, weil du kannst ja im Prinzip gibt es ja auch eine gewisse Linearität. Zumindest die letzten, die schaltest du ja erst später frei. Und für welchen Pfad du dich dann entscheidest, das bleibt ja trotzdem am Ende dir überlassen. Das ist beim Vorgängern im Prinzip nicht anders gewesen. Da konntest du auch stärker auf Stealth gehen, da konntest du auch stärker auf andere Sachen gehen. Also da würde ich sagen, da unterscheidet sich eher weniger. Ich würde sogar eher fast sagen, dass die Einschränkung geringer ist. Eben in mancherlei Hinsicht, weil sie gezielt hingehen und zwischen den verschiedenen Charakteren in einer höheren Stufe die Skills, wo du die vorherigen erst freischalten musst, ja, bestimmte Fähigkeiten auf verschiedene Charaktere verteilen. Das ist also in Anführungszeichen die nächste Stufe bei einem anderen kriegst. Also es ist nicht tatsächlich so, aber so Skills, die eher zusammenpassen würden,
würde sagen, verschiedene Charaktere verteilt.
Das ist teilweise eher dann so ein
bisschen. Wobei nicht, dass wir da irgendwie missverständlich sind. Man spielt immer einen Charakter, den Takar, also das andere sind mehr, das sind so Offiziere, die sitzen bei dir im Lager und schenken dir diese Fähigkeiten. Ja, aber trotzdem, du musstest ja früher nicht dann Leute gezielt einsammeln, damit die dir überhaupt Fähigkeiten, Bäume zur Verfügung stellen. Das finde ich schon ein neues Element. Ja, die Frage bleibt letzten Endes, die Spielzeit noch einzuberechnen und die Vielfalt. Du hast es am längsten von uns gespielt, 18 Stunden, ich 5, du 8. Also du hast es länger gespielt als wir beide zusammen. Ich denke mal, nach so 18 Stunden ist so langsam die Luft raus, ohne Frage, oder? Mit Sammeln und Komplementieren. Es gibt diese Steinzeitmalereien, die du sammeln kannst, diese Hands of
Osos. Deicher, oder ich heiße Deicherhände.
Genau. Und sonstigen Krempel. Also da können wir jetzt nur dir glauben, wie du das erlebt hast. Was ist denn da deine Einschätzung?
Ja gut, also dass die Vielfalt in den Nebenmissionen überschaubar bleibt, das ist klar. Also man macht irgendwann dann natürlich wirklich nur noch dasselbe. Mhm. Das ist keine Frage. Da geht es dann halt wirklich nur noch darum, das zu komplettieren, dann vielleicht noch das letzte die letzte Bestie einzufangen, die einem noch von den insgesamt 17, die man nehmen kann, zu kriegen und so. Aber ja, wie gesagt, wie viele Spiele gibt es denn, die 18 Stunden lang Spaß machen? Oder auch nur 10 Stunden. Also da gibt es ja nicht viele. Also von daher ist...
Also nicht so lange Spielzeit ist für dich jetzt nicht das Argument gegen die 8-5.
Nö. Also wenn das jetzt so wie bei manchem Shooter eine 5-Stunden-Kampagne hätte, dann sähe das sicherlich anders aus. Und man kann von mir aus natürlich sagen, oh, eine Open World, wir müssen jetzt dieses und jenes bieten. Und ah ja, es gibt ja auch keinen Koop-Modus wie in den Vorgängern oder einen richtigen kompetitiven Multiplayer-Modus.
Ja, wobei der war aber spaßig, aber habt ihr den wirklich jemals länger gespielt? Also gerade in Far Cry 4, den
Koop-Modus? Weder Koop noch kompetitiv.
Ja. Ja, also ich habe in Far Cry 4 auch nicht gespielt. Okay. Ja. Oder zumindest nicht viel.
Ja. Okay, bleibt halt die Frage, ist es eine 8-0, ist es eine 8-5? Und so deine Hauptkritikpunkte sind letztlich doch nur ein Far Cry in der Steinzeit. Kämpfe insgesamt zu leicht, sehe ich ein bisschen anders. Aber vertrau dir da grundsätzlich und eine vergleichsweise geringe Missionsvielfalt verglichen mit der Reihe, aber auch ehrlich gesagt mit anderen Open-World-Spielen, möchte ich behaupten. Also da kannst du in Just Cause, in, wie heißen sie alle hier, Saints Row, natürlich in GTA, ja. Ich möchte behaupten auch in Yakuza, kannst du doch viel mehr drumherum machen, was natürlich, wie du schon sagtest, irgendwo dem Szenario geschuldet ist.
Ja.
Okay, kommen wir zu einer Lösung oder müssen wir es mit Steinzeitkeulen ausfechten? Christoph, was ist deine Wunschwertung? Was kannst du unseren Zusehern da draußen, ihnen treu in die Augen blickend, als die richtige Wertung verkaufen?
Also ich würde minimal zur 8,5 tendieren.
Das heißt, du willst noch mehr geben?
Wieso? Wir entscheiden so zwischen der 8 und der 8,5.
Ach so, du würdest knapp zur 8,5 tendieren.
Minimal eher zur minimal.
Ich habe gerade 8,5 oder gleich eine 10.
Nein.
Okay. Also, du sagst eine 8,5. Du bleibst sicherlich bei deiner 8,0, sonst hättest du nicht drunter geschrieben. Ja, und ich möchte ungern den Haupttester überstimmen, wenn ich selbst halt die Story so scheiße finde, weil das ist ganz ehrlich schon etwas, was mich durch das Spiel führen sollte. Und ich sehe auch die mangelnde Vielfalt. Und einen Punkt habe ich noch gar nicht erwähnt, diese komische Sprache, die finde ich total ärgerlich. Also die haben so ein schönes chinesisch klingendes Urzeit-Kauderwelsch. Und übersetzt wird es dann in deutschen Untertiteln so mit Jörg, haben Hunger jetzt sehr, was ich irgendwie nicht glaubhaft finde. Also das hat mich ein paar Mal echt rausgeschmissen. Teilweise bilden sind aber auch grammatikalisch komplett richtige Sätze. Also das scheint mir so ein bisschen, alles ist nur ein winziges Detail. Ich würde fast auch sagen, so, aber von oben kommt, dass man vielleicht bei der 8 bleiben sollte. Kannst du damit leben?
Damit kann ich leben.
Ja, weil ich meine, es ist immer noch eine sehr gute Wertung. Ich finde es halt schade, weil sie was Neues machen und es auch gut machen. Aber dann sollen sie bitteschön es einfach noch besser machen. Und wie du im Text schreibst, das finde ich schon überzeugenden Gedanken. Sie brechen halt nicht wirklich mit der Serie. Wahrscheinlich auch aus Angst, die Fans zu sehr zu vergraulen. Aber was ich auch mal angesprochen habe in der letzten Stunde hier des Gesprächs, warum nicht, wenn man schon wenig Sachen wie Bomber, Autos, Maschinengewehre hat, verständlicherweise, warum nicht die echten Gefahren der Steinzeit, nämlich Infektionen, Hunger, das mehr zu betonen? Weil ich glaube, da könnte auch noch ein sehr spannendes Spiel rauskommen, wenn du dir denkst, scheiße, ich bin vergiftet. Und das heißt aber nicht, dass wie üblich, wie in jedem anderen Spiel halt für eine halbe Minute deine Hitpoints runtergehen, sondern das sollte zum Beispiel heißen, du hast es noch exakt 5 Minuten, um zum Schamanen in dein Lager zurückzukommen, der dich dann heilt.
Ja, ich glaube, da ist eine Haue bekommen.
Ja, aber das sind Elemente, das wären...
Ja, aber genau das, ja, das ist halt wirklich dieser Zwiespalt. Also ich gehöre zu den Leuten, denen Far Cry 2 wirklich gut gefallen hat. Eben deshalb, weil das hat ja eigentlich sogar noch viel stärker ernsthafteren Story-Ansatz verfolgt. Und das hat auch den Mut besessen, wirklich mit bestimmten Elementen des Vorgängers zu brechen. Aber genau damit sind sie den Leuten auf den Sack gegangen.
Nö, bei Far Cry 2 sind die Leuten auf den Sack gegangen mit ihren sinnlosen, sich nach 10 Sekunden neu füllenden Checkpoints. Aber das führt es echt zu weit, bis am Ende von Far Cry Primal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stimme dir auch insoweit zu, dass man wegen mir, wie in Far Cry 2, das müssen wir ein andermal diskutieren, mehr Mut zu auch Spielmechanikänderungen hätte haben können. Aber es bleibt für mich ein wirklich sehr schönes Spiel, das sich vor allem in den Kämpfen gut anfühlt und das eine tolle Spielwelt hat.
Ja.
Also für mich eine 8-0 mit Tendenz nach oben, aber wir sind gemeine Spieletester und geben die 8. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Gebt uns Feedback, ob das viel zu viel Gequatsche war. Wir werden nicht viel schneiden, nur die zwei Pausen, die wir hatten, durch externe Einflüsse. Und verratet uns in den Kommentaren, ob wir das in der Form wiederholen sollen oder ob wir das stark straffen sollen, formalistischer machen sollen. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Danke.
Tschüss.